Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit Professor Rudolf Eck, der sich fast sein ganzes berufliches Leben mit Verbrechen und mit Verbrechern beschäftigt hat. Vor allem auch als langjähriger Leiter der Kriminologischen Zentralstelle in Wiesbaden. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Ja, guten Morgen, Herr Heim. Danke für die Einladung.
Herr Eck, die Kriminalstatistik ist das eine. Das subjektive Bedrohungsgefühl ist das andere. Beides geht, glaube ich, relativ weit auseinander in diesem Jahr 2015.
Nicht nur in diesem Jahr. Es ist eine Beobachtung, die die Kriminologie schon seit längerer Zeit macht, dass das Sicherheitsgefühl oder das Bedrohtheitsgefühl nicht ein Abbild der Kriminalstatistik ist, was auch nicht verwunderlich ist. Wer als Laie schaut doch nicht in die Kriminalstatistik hinein und fühlt sich dann mehr oder weniger bedroht, sondern man orientiert sich an dem, was um einen herum geschieht, was die lokalen Medien berichten, ob in der Nachbarschaft zum Beispiel ein Einbruch, ein Überfall stattgefunden hat. Und danach richtet man sich aus. Und da sind die Medien nicht ganz unschuldig, dass sich manche Bürger sehr, sehr unsicher fühlen, weil Einzelfälle unter Umständen sehr stark aufgebaut werden.
Also Fakt ist, die Gesellschaft ist nicht gewalttätiger geworden. Es gibt auch nicht mehr Morde und beispielsweise auch Sexualdelikte als früher.
Die Zahlen für diese Delikte sind entweder konstant oder rückläufig, zum Teil deutlich rückläufig, zum Beispiel der Schusswaffengebrauch, was kaum jemand glaubt. Ist in Deutschland auch dank der starken Gesetze, der Waffengesetze, rückläufig. Das heißt, es wird sehr viel seltener verwendet, was aber kaum jemand so glauben mag, weil halt, und das ist natürlich auch wieder richtig, schon ein einziger Fall zu viel ist. Das heißt, wenn mir selber etwas geschieht, wenn ich als Bankangestellter Opfer eines Raubüberfalls bin, dann nützt mir die Kriminalstatistik wenig, die sagt, dass solche Banküberfälle deutlich zurückgegangen sind in den letzten 5 Jahren, sondern ich selber war Opfer und das ist mir schlimm genug.
Stimmt eigentlich diese Diagnose, wonach Täter immer jünger und nicht nur immer jünger, sondern auch in ihrem Vorgehen immer brutaler werden?
So lässt sich das aus der Statistik nicht ohne weiteres ersehen, aber die am höchsten belastete Gruppe bei Gewaltdelikten ist, und das eigentlich schon seit vielen Jahren, die Gruppe junger Männer zwischen 16, 18, 21 Jahren und das bleibt dann auch so über die Jahre hinweg. Das heißt, wenn die älter werden, wenn die über 30 sind, wenn die einen festen Beruf haben, wenn sie vielleicht eine Frau und Kinder haben, dann haben die eine andere Lebensführung. Dann sind die nicht mehr abends um 3 Uhr in der Disco und prügeln sich, sondern sind sie zu Hause und kümmern sich da um ihre Familie, sind von daher friedlicher geworden, weil sich ihr Leben verändert hat.
Wir leben nun in Zeiten, die sich ja dramatisch ändern, nicht nur politisch, auch in unserem normalen gesellschaftlichen Umgang mit neuen digitalen Techniken beispielsweise. Schlägt sich sowas auch in einer Kriminalstatistik irgendwann nieder?
Ja, klar. Jeder technische Wandel, jede Innovation hat dann auch Auswirkungen. Das heißt, alles, was, und das gilt eigentlich schon seit der Steinzeit, was man an Werkzeugen hat, kann man nutzbringend verwenden. Man kann es aber auch für Gewalttaten verwenden. Also der Faustkeil, das mutmaßlich erste Werkzeug von Menschen, war geeignet, um das Fell von Tieren zu reinigen, zu säubern, sich irgendwelche andere Dinge zu bauen. Aber man konnte damit auch seinem Gegner den Schädel einschlagen. Und nicht anders gilt eigentlich für die modernste Technik. Computer, Internet sind wunderbare Werkzeuge, Hilfsmittel, aber sie können auch missbräuchlich verwendet werden.
Herr Eck, in Karlsruhe steht aktuell ein Mann vor Gericht, der vor 30 Jahren eine Frau getötet hat. Der hat vollkommen unentdeckt gelebt und musste irgendwann sein Gewissen erleichtern, hat sich selbst gestellt. Passiert sowas häufiger?
Häufiger nicht, aber doch immer wieder. Denn ein Mord ist ja nicht einfach nur ein besonders schweres Verbrechen. Das ist etwas, was sich qualitativ von allem anderen unterscheidet, weil einem anderen Menschen das Leben zu nehmen, auf keinste Weise wieder gut zu machen ist.
Ja.
Wenn Sie jemanden körperlich verletzen oder auch wenn Sie jemanden berauben, dann sind das Dinge, die zumindest teilweise durch Geld oder durch Gegenleistungen wieder korrigiert werden können. Aber bei einem Mord geht das nicht mehr.
Und das die ist, Bilder, die nachts kommen, kann man nicht beeinflussen und wegdrücken?
Das ist für jemanden, der das macht, nicht vorhersehbar, wie es nachher auf ihn wirkt. Das heißt, zum Zeitpunkt der Tat hat er ein vielleicht subjektiv für ihn akzeptables Motiv gehabt, diese Tat zu begehen. Aber er wusste nicht, was das mit ihm bewirkt dann danach. Und diese Bilder, die er da hat, diese toten Augen, die er vielleicht da sieht, die gehen nicht mehr weg.
Vor wenigen Tagen kam wieder die zynisch formuliert klassische Meldung aus den USA. Amoklauf in Oregon. Junger Mann erschießt in einer Schule 10 Menschen. Es stellt sich raus, ein bindungsloser Einzelgänger.
Ja, das ist das typische Bild von solchen Amokschützen oder School-Shooters, wie das im Amerikanischen heißt. In Deutschland haben wir zum Glück solche gravierenden Vorfälle relativ selten. Der letzte große und uns allen noch im Gedächtnis gebliebene Amoklauf in Winnenden war 2009, ist also jetzt schon 6 Jahre her, während wir in den USA nahezu monatlich solche Fälle haben, manchmal mit 1, 2, aber unter Umständen auch mit 10, 15 oder noch mehr Toten.
Immer mit der Feststellung verbunden, dass diese Waffenlobby in den USA eine unfassbare Macht hat, offenbar.
Es ist nicht nur die Waffenlobby, sondern es ist auch irgendwo das Selbstverständnis der Bürger, sich selber schützen zu können. Das hat mit der Geschichte Amerikas zu tun. Das war ein großes Land und die Zentralregierung und der Staat, der einen schützen sollte, war sehr weit weg, sodass die Bürger, die Gründerväter und Mütter gesagt haben, wir müssen unser Eigentum, unser Leib und Leben selber in die Hand nehmen, schützen. Und das ist sozusagen immer noch im nationalen Gedächtnis geblieben, obwohl jetzt die Sicherheitsorgane vor Ort sehr viel schneller sind, sodass das Recht, eine Waffe zu haben, eine Waffe zu tragen, sich mit Waffen zu verteidigen, dort einen ganz anderen Stellenwert hat als bei uns.
Das heißt dann im Umkehrschluss auch, dass das subjektive Bedrohungsgefühl in den USA noch größer oder noch größer ist als bei uns?
Zum Teil zu Recht. Also die Mordrate ist wesentlich höher. Ich glaube 7 oder 8 Mal so hoch wie in Deutschland und Europa. Aber auch das subjektive Gefühl, sich dagegen wehren zu dürfen und wehren zu können, sodass solche Amokläufe an Schulen gewissermaßen Ausreißer sind, Auswüchse sind einer Haltung, die aber insgesamt die Benutzung von Waffen nicht ablehnen, sondern allgemein rechtfertigt. Nicht in dieser Form zwar, aber das ist sozusagen der Überschwang oder das Übergreifen von etwas, was gang und gäbe ist, was irgendwo zur amerikanischen Kultur oder zum amerikanischen Selbstverständnis dazu gehört.
Und zu dieser amerikanischen Kultur gehört auch das Recht auf Selbstjustiz?
So würden das wahrscheinlich viele nicht sagen, aber das Recht, sich zu verteidigen. Also es gibt Bundesstaaten, da können sie einen Eindringling, einen Einbrecher erschießen, auch von hinten, auch ohne Vorwarnung, weil er eben schon ihr eigenes Gelände betreten hat. Ja. Das wäre bei uns undenkbar.
Sie sind als Gutachter jemand, der mit vielen Menschen, die schlimme Dinge getan haben, zu tun gehabt hat. Sie haben auch aktuell ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Die heimlichen bzw. unheimlichen Richter, wie Gutachter die Strafjustiz beeinflussen. Sie haben dieses Buch geschrieben über die Gutachter. Ich vermute insofern ja auch eine Gratwanderung, weil man sich ja selbst nicht außen vor lassen kann in der Begutachtung und letztlich auch in der Kritik.
Das ist richtig. Ich kann ein Buch nicht so schreiben, als würde ich mir selber über die Schulter schauen und meine eigene Berufstätigkeit kritisch beleuchten. Das kann man nicht. Man steckt ja mittendrin. Aber mein Wunsch war, vielen Personen zu zeigen, was Gutachter vor Gericht machen, was sie machen sollen, was der gesetzliche Auftrag ist, was sie machen können und wo ihre Grenzen sind. Ja. Denn Gutachten oder Gutachter werden häufig kritisiert und nicht immer zu Unrecht. Aber ich möchte erreichen, dass, wenn man sie kritisiert, dass man das auch mit einem gewissen Hintergrundwissen macht. Und das kann sich auch ein interessierter Laie aneignen. So kompliziert ist das nicht. Und dabei soll mein Buch helfen.
Sie werden ja von einem Gericht beauftragt. Was will das Gericht von Ihnen wissen? Einen professionellen Einblick in die Seele und in das Seelenleben des Angeklagten?
Nein, so würde ich das nicht formulieren. Gerichte haben ganz konkrete Fragestellungen. Je konkreter sie die formulieren und je mehr sie, und dazu sind sie gesetzlich eigentlich verpflichtet, je mehr sie auch eine Art Führung und Leitung des Sachverständigen machen, desto besser können dann auch die Antworten sein. Wenn sie das zu weitgehend, zu offen machen, wenn sie sich sozusagen auch gefallen lassen, dass ein Gutachter gewissermaßen grenzüberschreitend auch juristische Wertungen vornimmt, dann stimmt hier irgendetwas nicht. Dann ist etwas im Unreinen.
Wie dünn ist das Eis, auf das Sie sich begeben, weil Sie müssen ja auch in die Zukunft schauen und eine Prognose darüber abgeben, ob der betreffende Mensch in Zukunft noch gefährlich ist oder nicht.
Das ist ein dünnes Eis. Niemand kann ja in die Zukunft schauen und das ist eine Verantwortung, die man schon auch annehmen muss. Das heißt, man darf sich da nicht verstecken hinter der Aussage, na, am Ende muss das Gericht das ja entscheiden. Aber das Gericht ruft einen ja in den Gerichtssaal, weil es sich einen sachkundigen Rat erhofft, zu dem man dann auch stehen muss. Das heißt, es genügt hier nicht bei einer Kriminalprognose zum Beispiel zu sagen, hier Rückfallwahrscheinlichkeit ist 30%, sondern muss dann schon auch genau begründen, wie man zu diesem Ergebnis kommt, damit sich das Gericht ein eigenes Urteil bilden kann, wodurch diese Rückfallwahrscheinlichkeit reduziert werden könnte. Also konkrete Maßnahmen zum Beispiel vorschlagen für die Justiz, für den Vollzug, für die Bewährungshilfe, aber auch wodurch sich das Risiko erhöhen könnte. Was sind also die Risikofaktoren? Und so ein differenziertes, so eine differenzierte Aussage kann dann dem Gericht auch helfen.
Haben Sie ein seriöses wissenschaftliches Instrumentarium zur Verfügung?
Ich denke schon, aber es ist nicht so fundiert wie etwa die Meteorologie, die sich hier auf jahrzehntelange Messdaten und auf physikalische Vorgänge des Wettergeschehens stützen kann und die heute sagen kann, bei dieser Wetterlage haben wir in den letzten 50 Jahren die Erfahrung gemacht, dass es dann morgen so sein wird. So fundiert kann ein Kriminalpsychologe das nicht machen. Er hat eine begrenzte Anzahl von Fällen. Menschliches Verhalten ist auch wesentlich komplizierter und abwechslungsreicher als das Wettergeschehen. Das ist auch, wenn man manchmal den anderen Eindruck hat. Aber deswegen ist das nicht eine Kaffeesatzleserei oder Hellseherei, sondern es ist schon fundiert, so gut es eben geht.
Wie wichtig ist der Faktor Erfahrung? Oder anders gefragt, sind Ihre Gutachten heute besser als die, die Sie vor 30 Jahren gemacht haben?
Das würde ich schon sagen, dass sie besser geworden sind. Also natürlich macht man am Anfang Fehler. Vielleicht war ich da manchmal zu optimistisch, vielleicht auch zu streng. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall sind meine Gutachten, wenn ich jetzt das mit früheren Gutachten vergleiche, differenzierter, ausführlicher und auch unter Verwendung von mehr Wissen. Nicht nur, was ich mir selber angeeignet habe, sondern was es durch die wissenschaftliche Forschung gegeben hat.
Gibt's für Sie einen schwierigsten Fall oder sozusagen ein Bündel schwierigster Fälle?
Eine Hitliste führe ich da nicht. Das könnte ich jetzt nicht sagen, was der schwierigste Fall war, aber ich kann sozusagen im Prinzip beschreiben, was besonders schwierig ist bei Prognosegutachten. Wie bei Gutachten allgemein muss ich mich ja an das halten, was das Gericht vorher festgestellt hatte. Das heißt, ich kann da nicht zu einer anderen Wertung kommen. Rechtskraft ist Rechtskraft auch für den Gutachter. Und wenn ich dann jemanden habe, der zum Beispiel wegen voller Schuldfähigkeit, also mit Wissen und Wollen, jemanden umgebracht hat, und dann 15 Jahre später feststelle, das ist aber jemand, der psychisch krank ist, der Wahnvorstellungen hat, der sich verfolgt glaubt, davon aber im Urteil nichts drinsteht, frage ich mich, war das damals schon so? Hatte der sozusagen in einem wahnhaften Rausch jemanden getötet, dann wäre er nämlich schuldunfähig gewesen.
Dann wäre es ein Fehlurteil gewesen.
Oder hat sich diese Krankheit erst während des Strafvollzuges entwickelt, hat die mit der Tat gar nichts zu tun. Und da bin ich, in so einem Fall ist mir das vor einiger Zeit passiert, zu der Formulierung gekommen, ich sei ratlos. Das schreibe ich ganz selten, das ist auch nicht so schön, wenn man das offenlegt, aber in dem Fall war ich es ratlos. Denn woher soll ich kann nicht schlauer sein, als das Gericht damals war. Ich könnte allenfalls sagen, man müsste das Ganze noch einmal prüfen. Daran hatte aber weder der Verurteilte noch sein Anwalt Interesse, weil sie sagten, ja, dann kommt im Zweifel die Psychiatrie, das wollen wir auch nicht.
Die Öffentlichkeit erwartet ja von Ihnen, dass Sie mit einem Höchstmaß an Objektivität einem solchen Menschen gegenübertreten. Wie funktioniert das in der Praxis, wo auch jemand wie Sie einen anderen sympathisch findet, unsympathisch findet, wo man ja irgendwie dann doch mit menschlichen Gefühlen auf sein Gegenüber reagiert?
Also so ein Höchstmaß an Objektivität darf man natürlich verlangen, unparteiisch heißt das und jedenfalls nicht befangen. Ich kann nicht sagen, ob das immer gelingt. Natürlich sind auch Straftäter Personen, die mehr oder weniger nett oder freundlich oder sympathisch rüberkommen können, ganz allgemein menschlich. Und das, was sie getan haben, ist in aller Regel etwas sehr Unangenehmes, etwas zum Teil Schreckliches, zum Teil fürchterlich Schreckliches. Ich versuche das so zu lösen, dass ich mir sage, das ist eine reine berufliche Begegnung. Das ist nicht jemand, der in meinem Privatleben jetzt mein Nachbar ist. Mit dem muss ich nicht die nächsten Jahre auskommen. Ich soll hier im Auftrag eines Gerichts eine Expertise über diese Person schreiben. Und ich darf diese Person dann nicht nur auf diese schlimme Tat reduzieren, darf aber auch die Tat nicht aus dem Auge lassen, sondern ich muss versuchen, mir ein Bild von dem Menschen insgesamt zu machen. Und auch schwerste Verbrecher haben sympathische Dinge, haben zum Beispiel Hobbys, haben Freunde, haben Nachbarn, haben Begegnungen in ihrem Leben gehabt, die gar nichts mit der Tat zu tun haben, die aber zu der Person dazugehören.
Haben Sie im Hinterkopf, dass es viele Menschen gibt, die den Gutachtern ja auch immer vorwerfen, sie seien naiv und würden sich von dem zu Begutachtenden einlullen lassen?
Dieser Vorwurf kommt und der ist vielleicht auch nicht immer so völlig falsch, denn eine Begegnung mit einem Menschen schafft ja auch einen gewissen
Nähe.
Eine gewisse Nähe, die man dann aber doch professionell behandeln muss. Das heißt, es kann jemand freundlich das Gespräch gestalten, da bringt man einen Kaffee mit und ist sehr umgänglich. Aber ich muss ja nicht darauf reagieren, sondern auf die Faktenlage eingehen. Und das gelingt, denke ich, auch in aller Regel.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Mit Professor Rudolf Eck, Kriminologe, Rechtspsychologe und seit vielen Jahren auch als Gutachter tätig. Wobei ich glaube, die Hauptangst eines Gutachters ist die, dass man ein Gutachten erstellt, beispielsweise über die Gefährlichkeit oder Nichtgefährlichkeit eines Menschen. Und hinterher stellt sich raus, es war ein Fehler und er hat doch wieder ein Verbrechen begangen. Ist Ihnen sowas mal passiert?
In dieser Form wäre es mir nicht bekannt, aber sicherlich war nicht alles, was ich geschrieben habe, in jeder Hinsicht dann tragfähig oder hat sich so bestätigt. Ich denke, das ist für andere Berufe in ähnlicher Weise auch zutreffend, dass man nie und schon gar nicht von vornherein alles richtig macht.
In welchen Fällen wird eigentlich ein Gutachten durch ein Zweitgutachten abgesichert?
Es ist so, dass in Hessen zum Beispiel, wo ich überwiegend tätig bin, bei einer ersten vollzugsöffnenden Maßnahme, also wenn jemand, sagen wir mal, eine 5-jährige Freiheitsstrafe wegen Raubes bekommen hat und er möchte nun vorzeitig entlassen werden und bevor er vorzeitig entlassen wird, also vielleicht schon nach 2/3 seiner Strafzeit, dann soll er gelockert werden. Das heißt, dann bekommt er Ausgänge, dann darf er außen arbeiten, das nennt man Freigang. Dann darf er vielleicht übers Wochenende mal zu seiner Familie zurück, das nennt man dann, früher hieß es Urlaub, jetzt heißt es Freistellung aus der Haft. Und bevor so eine Maßnahme greift, müssen in Hessen 2 voneinander unabhängige Gutachter sagen, ist das verantwortbar, wie hoch ist das Risiko für eine solche Sache. Und das sichert man sich sozusagen ab. Und wenn die der gleichen Meinung sind, dann hat man quasi eine Grundlage. Wenn die sich aber widersprechen, dann muss man überlegen, was kann man da schon machen.
Es gibt einen Fall in Norwegen, in dem sich 2 Gutachter diametral widersprochen haben. Das war die Begutachtung von Anders Breivik, dieser norwegische Rechtsradikale, der 77 Menschen auf dem Gewissen hat. Das eine Gutachten ist zum Ergebnis gekommen, glaube ich, er war schizophren. Das andere sagt, er hat einfach nur eine Persönlichkeitsstörung.
Es ging dabei vor allem um die Frage, so ähnlich wie im deutschen Strafprozess, ist er denn schuldfähig? Also hatte er die Fähigkeit, das Wissen, die Einsicht und auch die Fähigkeit, sich zu steuern? Oder hatte er die nicht? War er wie in einem Rausch und bei einem Wahnkranken zum Beispiel, der gar nicht mehr die Wirklichkeit so richtig erkennt, der also sein Gegenüber als ein Monster wahrnimmt und dann, um sich vor diesem Monster zu schützen, so jemanden tötet, der handelt eben nicht mehr zurechnungsfähig, nicht mehr schuldfähig, der kann nicht verurteilt werden, jedenfalls nicht zu einer Freiheitsstrafe, der kann, wenn er weiterhin gefährlich ist, aber in die Psychiatrie, in die geschlossene Psychiatrie kommen. Und bei Breivik war es eben so, dass es wohl auch für einen sehr erfahrenen Gutachter keinen vergleichbaren Fall gegeben hat. Das heißt, so ein Massenmörder, der da auf eine Insel fährt und dann haufenweise Jugendliche erschießt, so etwas hatte wohl noch keiner. Und die Frage, ist denn der nun krank oder ist der einfach böse und hat extreme Ansichten, ist offenbar so leicht gar nicht zu entscheiden.
Auf der anderen Seite, jetzt aus der Distanz betrachtet, ein akkurat geplantes Verbrechen. Ein Mensch, der ganz cool sehenden Auges 77 Menschen tötet.
Das ist bei allen Tätern, die so eine extreme politische oder auch vielleicht religiöse Orientierung als Hintergrund haben, die Frage, die auch ein Sachverständiger schwer klären kann. Wenn wir zum Beispiel fragen würden, waren denn Hitler oder waren die Nazischergen, waren die psychisch krank und damit schuldunfähig oder waren die einfach höchst kriminell und hatten extreme menschenverachtende Ansichten, lässt sich so leicht gar nicht sagen, weil unsere klassischen Krankheitsbilder, Schizophrenie, Wahnerkrankung, schwere Depressionen, da einfach nicht greifen, da nicht passen.
Ja. Wenn wir über den Fall Gustl Mollat sprechen, dann müssen wir vorausschicken, als Gutachter waren Sie in diesem Fall nicht tätig, haben gleichwohl diesen Fall sehr aufmerksam verfolgt. Wie kann es sein, dass ein schwieriger, aber ansonsten normaler, unschuldiger Mensch über Jahre in der Psychiatrie verschwindet?
Ich habe diesen Fall verfolgt über die Medien, das heißt, ich bin auch nicht schlauer als das, was jeder andere hat lesen können, war da nicht einbezogen, aber ich war natürlich schon auch erschüttert, dass es möglich ist, dass jemand aufgrund eines offenbar ersten und falschen, nicht zutreffenden Gutachtens dann in die Forensikpsychiatrie kommt und erst nach 7 Jahren wieder die Möglichkeit erhält, nach außen zu kommen. Also da hat sich offenbar ein Anfangsfehler fortgesetzt und es gab anscheinend dann keinen Sachverständigen, der diese erste Diagnose revidieren wollte. Also quasi eine Art Fortsetzungsfehler und das ist schon besorgniserregend.
Also Mollert hat ja im Nachhinein auch unfassbar viel Glück gehabt. Der war ja einer dieser namenlosen Patienten in einer Psychiatrie, der einen Brief geschrieben hat nach außen, ja, solche Briefe kriegen sie, zehn pro Woche, ja. Und ein ehemals bayerischer Finanzbeamter hat sich dann um den Fall gekümmert und hat es dann auch über die Süddeutsche Zeitung dann in die Öffentlichkeit gebracht.
Auch da ist es offenbar schwer, weil, wie Sie richtig sagen, es gibt natürlich viele, die aus der Haft oder aus der Psychiatrie heraus schreiben, ich bin unschuldig. Und nicht immer muss man glauben, dass das wirklich stimmt, sondern es ist halt ein verzweifelter Versuch, doch irgendwie wieder sich aus der Sache herauszuziehen. Das muss nicht stimmen. Aber diejenigen Fälle, in denen es stimmt, und bei Mollert war es offenbar so, die dann von denen zu trennen, wo es nur eine Art Schutzbehauptung ist oder der Versuch, da rauszukommen, das ist nicht so leicht.
Sie beschreiben in Ihrem Gutachterbuch auch ein Experiment, das nennt sich Rosenhan-Experiment, ist 40 Jahre alt. Ein Psychologe und Jurist und 7 andere gehen jeweils in eine Ambulanz einer psychiatrischen Klinik und sagen, wir hören Stimmen.
Es war der Versuch zu testen, inwieweit lässt sich eine psychiatrische Diagnose simulieren oder täuschen. Wie gut können Psychiater zwischen gesunden und kranken Menschen zu unterscheiden, indem man eben ein Symptom ersten Ranges für Schizophrenie, nämlich man hört Stimmen, simuliert hat. Man hat gesagt, ich tue das. Und man hat beobachtet, was geschieht dann mit diesen Personen. Und alle wurden stationär aufgenommen, damals, vor 40 Jahren. Fast allen wurde die Diagnose Schizophrenie gestellt. Und als man sie zum Teil erst nach über einem Monat dann wieder entlassen hat, wurde es nicht etwa diese Anfangsdiagnose revidiert, sondern es hieß dann ja Spontanremission. Das heißt, da ist irgendwie geheilt, aber die Anfangsdiagnose hat trotzdem gestimmt.
Okay, das Ganze ist 40 Jahre her. Ja. Hat sich in diesen 40 Jahren etwas verbessert?
Das Experiment wurde damals natürlich heftig kritisiert. Die Psychiater wollten sich das nicht gefallen lassen. Sie sagten, natürlich kann man jemanden täuschen. Das weiß doch jeder schon von der Schulzeit. Wenn man sagt, ja, Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen, dann muss er an der Lehrer nach Hause schicken. Also damit ist gar nichts bewiesen. Aber es hat doch auch einen heilsamen Schock ausgeübt. Die Klassifikationssysteme der Psychiatrie in USA und in Europa sind seither deutlich verbessert worden. Und heute würde niemand mehr, der zu einem Psychiater oder eine psychiatrische Klinik in die Notaufnahme kommt und sagt, ich höre da eine Stimme, die sagt, plopp, so war das. Heute würde wohl niemand mehr, also weder in den USA noch in Deutschland, stationär aufgenommen werden, sondern man würde mit ihm sprechen, man würde schauen, was haben sie denn sonst noch für Diagnosen, würde ihn nochmal einbestellen. Man würde ihn schon ernst nehmen, aber nicht einfach so, mir nichts, dir nicht, so eine fürchterliche Diagnose stellen.
Von Gerhard Schröder stammt aus seiner Kanzlerzeit der Satz wegsperren, und zwar für immer bezogen auf Sexualmörder. Wie schätzen Sie das viele Jahre später ein? Hat der Satz immer noch aus Schröders Sicht seine Berechtigung oder würden Sie sagen, das ist von der Realität längst kassiert?
Der Rechtsanwalt Schröder wusste natürlich, dass das so mit den deutschen Gesetzen nicht zu machen ist. Auch jemand, der zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt wurde und dazu werden Mörder in aller Regel verurteilt, hat zumindest prinzipiell das Recht, dass geprüft werden muss nach einer gewissen Zeit, im Regelfall sind das 15 Jahre, ob verantwortet werden kann, ihn wieder in Freiheit zu entlassen. Das heißt, ein Wegsperren für immer ohne die Möglichkeit einer solchen Prüfung gibt es im deutschen Strafrecht überhaupt nicht. Es war ein plakativer Satz, er wollte damit eine Diskussion in Gang setzen, die auch dann in Gang gekommen ist.
Ist ihm ja gelungen.
Ja.
Sie haben viele Sexualstraftäter auch begutachtet. Haben Sie welche gefunden, wo Sie gesagt haben, der kann nach seiner Strafe wieder in die Gesellschaft zurückkehren, weil er ist nicht mehr gefährlich? Und haben Sie umgekehrt auch Täter begutachtet, von denen Sie sich sehr sicher waren, dass die da weitermachen, wo sie aufgehört haben?
Beides kommt vor und beides ist natürlich immer auch mit einem gewissen Risiko, so ganz sicher kann man sich nicht sein, verbunden. Und wenn ich zu dem Schluss komme, jemand ist so hochgefährlich, er kann jetzt auf keinen Fall entlassen werden, dann mache ich mir dennoch die Mühe zu sagen, wo sind denn da die Risikofaktoren, wo gibt es Möglichkeiten des Ansatzes, um doch die Gefährlichkeit zu reduzieren. Große Hoffnung habe ich da allerdings nicht immer, dass das greift.
Kann man die Gefährlichkeit auch an Typen festmachen? Also es gibt zum Beispiel den Tätertypus des pädophilen Sadisten, dessen Wiederholungsgefahr oder wo die Gefahr, dass er Taten dieser Art nochmal macht, relativ hoch ist.
Entscheidend ist meiner Ansicht nach nicht nur das, was die Gerichte oder die Gutachter über ihn sagen, sondern was die Person selber an Einsichten über sich selber hat. Wenn jemand, und das höre ich leider sehr, sehr oft, sagt, ach, das ist mir hier im Suff was ausgerutscht oder da habe ich wohl Mist gebaut, ich bin eigentlich gar nicht so, dann ist das eher ein Wegdrängen von persönlicher Verantwortung, von persönlicher Schuld. Umgekehrt muss es aber auch nicht heißen, wenn jemand sagt, ja, das habe ich gemacht und das ist eben so meine Neigung, dass er deswegen schon, weil er diese Einsicht hat, nicht mehr gefährlich wäre.
Sie haben mir gerade, als die Musik lief, von einem Fall erzählt, ein junger Mann, der über 2 Stunden eine Frau vergewaltigt hat, inklusive 2 Orgasmen. Da kann man ja zu dem Ergebnis kommen, dem muss das richtig Spaß gemacht haben und entsprechend groß ist die Wiederholungsgefahr.
Das war ein Fall, bei dem ich, der ist rückfällig geworden, bei dem ich damals bei der ersten Tat nicht Gutachter war, weder im Hauptverfahren noch später bei der Entlassung, aber bei dem man mehrere Personen haben darüber geschaut, offenbar etwas an sich Richtiges gesehen hat, nämlich, dass diese erste Tat im Zuge einer sehr tiefen persönlichen Krise, wo er auch versucht hatte, sich das Leben zu nehmen, hat einen Abschiedsbrief geschrieben, und darauf hat man das dann reduziert. Man hat also ihm geglaubt, dass er wirklich hier eine einmalige Verzweiflungssituation hatte und dann zu dieser brutalen Tat gegangen ist, hat aber nicht gesehen, dass dahinter die Realisierung eines tiefen inneren Wunsches, nämlich Frauen zu demütigen, zu verletzen, steckte.
Herr Eck, bis Ende vergangenen Jahres hochoffiziell Leiter der Kriminologischen Zentralstelle in Wiesbaden, seitdem offiziell im Ruhestand. Wie sehr hat sich Ihr Leben dadurch verändert, Herr Eck?
Nun, es hat sich äußerlich so sehr nicht verändert. Ich fahre nicht mehr jeden Morgen an denselben Arbeitsplatz, sondern ich habe meinen Arbeitsplatz zu Hause, mein Homeoffice gewissermaßen. Und ich halte aber nach wie vor Vorträge, ich schreibe Gutachten. Ich habe jetzt dieses Buch verfasst. Ja. Das heißt, ich bin nach wie vor sehr beschäftigt. Aber ich genieße es natürlich auch, meine Zeit doch besser einteilen zu können als vorher, als Angestellter dieser Zentralstelle. Ja, also es hat schon gewisse Vorteile mit sich gebracht, hier den Ruhestand zu haben und andererseits aber nicht irgendwo nur herumliegen zu müssen in der Hängematte, um sich zu fragen, was stelle ich denn heute an?
Das wäre nichts für Sie.
Nein.
Als Gutachter haben Sie ja mit den unterschiedlichsten Menschen zu tun, möglicherweise auch mit welchen Fragen. Frage, wo für Sie vollkommen klar ist, die sind therapieunwillig und die sind auch therapieunfähig?
Das sind immer 3 Punkte. Ist jemand überhaupt dazu in der Lage? Ist er also therapiefähig? Hat er denn die geistigen Möglichkeiten, sich damit zu beschäftigen? Ist er auch therapiewillig? Hat er denn die Motivation? Hat er auch die Möglichkeiten dazu, das Ganze umzusetzen. Und das Entscheidende ist immer, dass sich jemand selber darauf einlassen möchte. Und zwar nicht nur, um sich eine kürzere Haftzeit zu erarbeiten, sondern um wirklich an sich selber zu arbeiten, um ein anderes Leben zu führen, als er draußen gemacht hat.
Haben Sie bei Tätern generell auch die Tendenz festgestellt, dass die dazu neigen, auf eine gewisse Art und Weise sich die eigene Tat schön zu reden?
Es ist so, dass jemand, der vor Gericht steht und noch nicht verurteilt wurde, ein natürliches Interesse daran hat, dass er nicht so schwer verurteilt wird. Ja. Ich denke, das kann jeder nachvollziehen, der schon mal irgendwie geschummelt hat oder in der Schule seine Aufgaben nicht gemacht hat. Da findet man eine Ausrede. Nicht anderes geht es auch schweren Straftätern. Wenn aber jemand jetzt rechtskräftig verurteilt ist, warum dann immer noch die Tat anders darstellen oder gar bestreiten? Da kann es verschiedene Gründe geben. Es kann sein, dass die Familie zu einem gehalten hat und dass man deshalb vor der Familie nicht nun plötzlich was anderes sagen möchte, sonst verliert man diesen Rückhalt. Und es kann aber auch sein, dass man selber nicht möchte, sich damit hier näher zu befassen. Mhm. Es ist für mich relativ häufig der Fall, dass jemand doch eine etwas andere Version seiner Tat hat, als das dann im Urteil festgestellt wurde.
In Ihren Gutachten begutachten Sie Menschen. Reagieren diese Menschen hinterher auf Ihr Gutachten?
Ja, das kommt schon vor und manchmal schreibe ich oder fast regelmäßig schreibe ich in den Gutachten auch rein, dass man das den Betreffenden erläutern muss. Auftraggeber ist ja das Gericht oder die Vollzugsanstalt, nicht die Betreffenden selber, aber ich formuliere das schon so, dass es nicht abgehoben von der Lebenswirklichkeit ist und dass die das auch lesen und erklärt bekommen. Dann danach und manche äußern sich dazu, wobei es mich natürlich verständlicherweise freut, wenn jemand nach Jahren sagt, ja, also damals, Ihr Gutachten hat mir gar nicht geschmeckt, was Sie da geschrieben haben, aber ich habe inzwischen doch nachgedacht und habe weitere Gespräche geführt. Das hat mir doch geholfen. Damals wäre es nicht so gut gewesen, wenn man mir da diese Freiheit gegeben hätte, die ich mir erhofft hatte.
Das ist das Beste vermutlich, was einem Gutachter passieren kann.
Ja, so könnte man das vielleicht sagen.
Ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren.
Eins gehört, gehört.